Moin moin und herzlich willkommen zum Feuilleton bei den Feuilletönen. Frau Eichler ist immer noch damit beschäftigt, ihr Domizil auf Vordermann zu bringen, aber es sind nur noch 5 Sendungen exklusive dieser hier und dann ist sie wieder da. Ich kann euch auch schon jetzt sagen, welche Sendung das sein wird. Das wird die Sendung sein, bei der es um die Alben des Jahres und um die, ich weiß nicht, was noch alles des Jahres gehen wird. Also schlicht und ergreifend wird es um die Sendung gehen, in der wir unsere Favoriten der jeweiligen Rubrik des Jahres küren werden. Da wird sie also wieder dabei sein und keine Sorge, sie hat alle Alben gehört. Also sie ist sehr, sehr fleißig. Sie ist halt im Moment nur nicht da, also jedenfalls nicht in dieser Sendung. Also sie ist quasi da, aber nicht da, wenn man so will. Es ist kompliziert. Aber nicht so kompliziert, als dass das nicht alles ein glückliches Ende finden würde. Und wenn sie dann wieder da ist, sind wir alle wieder glücklich, zufrieden und froh. Vor allem ich. Wo ich gerade vom nächsten Jahr spreche quasi, also das wird nicht im nächsten Jahr sein, wenn Frau Eichler wieder da ist, sondern die letzte Sendung in diesem Jahr natürlich. Aber trotz alledem, wo wir gerade schon dabei sind, so ein paar administrative Sachen sozusagen zu klären, ab dem nächsten Jahr werden wir uns von einer Sache verabschieden, die unsere Sendung von Anbeginn begleitet hat. Keine Sorge, es handelt sich um keine Rubrik. Es handelt sich auch um keinen von uns oder um keine von uns. Es handelt sich um ein Audioformat. Wir sind ja von Anfang an bei iTunes gewesen. Es gibt keine Sendung von uns, die nicht bei iTunes zu finden war, beziehungsweise jetzt in dieser Apple Podcast App. Und da hatten wir natürlich immer dieses ACC oder M4A oder wie auch immer man das nennen möchte. Davon werden wir uns im Dezember verabschieden, ab Januar nächsten Jahres. Das heißt also, ab dem Jahr 2020 gibt es bei den Feuilletönen nur noch MP3. MP3 kann mittlerweile auch alles das, was M4A kann. MP3 kann mittlerweile vor allem Kapitelmarken. Das ist für uns ja ganz wichtig, weil wir mit Kapitelmarken arbeiten. Und da die MP3s mittlerweile in der Lage sind, das auch zu tun und da wir eben davon auch Gebrauch machen, ist es relativ sinnlos, 2 Formate mit den gleichen Möglichkeiten unter die Leute zu bringen, zumal eine von beiden nur von Apple-Usern genutzt werden kann und MP3 eben auch von Apple-Usern genutzt werden kann. Insofern ist es relativ unsinnig, unseren Server sozusagen mit M4A oder ACC oder wie auch immer, ja, wenn man so will, voll zu müllen. Das ist dann halt Blödsinn, weil das ist dann einfach ein und dasselbe. Es spielt für die HörerInnen, also für euch, überhaupt gar keine Rolle. Ihr werdet den Unterschied überhaupt gar nicht merken. Es ist einfach nur ein anderes Format und ich sage das auch nur deswegen, damit ihr euch nicht wundert. Es gibt also zukünftig nur noch ein Audioformat und das ist MP3. Ab 2020 wird das der Fall sein. So, dann muss ich natürlich darauf hinweisen, dass wir inklusive dieser Sendung nur noch 3 reguläre Sendungen in diesem Jahr haben. Und das heißt, ihr seid angehalten, die Bücher und die Alben des Jahres zu wählen. Ihr werdet also eure Bücher und eure Alben des Jahres wählen, so wie in jedem Jahr, wie das Tradition ist bei uns. Wir sind schon ganz gespannt. Wir werden dann nach der letzten regulären Sendung sofort die Möglichkeit geben, auf unserer Homepage, also auf feuilletone.de, das zu tun. Es wird also schlicht und ergreifend auf unserer Seite möglich sein, abzustimmen über die Alben des Jahres und die Bücher des Jahres. Das dazu. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte, und zwar gibt es einen Podcast von der wunderbaren Jennifer. Die hat einen neuen Podcast namens Firlefanz. Ich finde den Namen alleine schon mal grandios. Da bin ich ja schon mal instant verliebt gewesen. Und dann geht es auch noch um Politik und ein bisschen bestimmt auch bei Soziologie. Das wird sich bei der Jennifer mit Sicherheit nicht ganz vermeiden lassen. Es ist fantastisch. Es ist großartig. Man lernt was. Gehet hin und höret Firlefanz mit Jennifer. Ein großartiger Podcast über Politik und ich ahne auch über Soziologie in der Zukunft, ein bisschen jedenfalls. Ganz fantastisch, wirklich, die erste Folge ist schon grandios, warum man nicht unpolitisch sein sollte und darf und sein kann, eigentlich auch in den heutigen Zeiten und eigentlich in überhaupt keinen Zeiten. Finde ich ganz grandios, finde ich fantastisch. Geht hin und höret diesen Podcast. Wir haben ihn bei uns in den Shownotes verlinkt. Das heißt, ihr müsst euch nicht großartig anstrengen, sondern einfach auf unsere Homepage gehen. Und da seht ihr dann ganz oben gleich in der Zusammenfassung des Podcasts, seht ihr gleich die Links zum Podcast Firlefanz. Und zwar sowohl ein Link zur Podcast-App von Apple, heißt es ja mittlerweile. Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen, dass es nicht mehr iTunes ist. Man hat sich an den Quatsch ja doch mittlerweile gewöhnt, ne? Man muss es ja ehrlich sagen. Und auch einen Link zu Spotify gibt es. Also ihr habt die freie Wahl, wenn man so will. Also geht hin und höret diesen Podcast. Er ist fantastisch. Er ist gut für euch. Er ist gut für die Welt. Er ist gut für uns alle. Simple as that. So, nun aber. Es folgt. Episode 319 der Feuilletöne. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Und ich möchte es natürlich auch diesmal nicht versäumen, mich bei allen Menschen zu bedanken, die uns unterstützen, die uns noch unterstützen werden und die uns unterstützt haben. Wie man das macht, kann man auf feuilletöne.de sehen. Dort ist auf unserer Homepage eine Rubrik namens Spenden und dort kann man schauen, wie man uns unterstützen kann, wenn man denn will. Und wenn man das nicht möchte oder kann, dann hört man uns einfach zu, das ist auch in Ordnung und erzählt vielleicht Freunden und Bekannten von uns, dass es uns gibt. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Ein kleiner Hinweis noch, wir nähern uns ja so langsam dem Jahresende, die Vorweihnachtszeit ist ja schon so ein bisschen eingeläutet und so ist es natürlich auch bei uns. Es gibt in jedem Jahr die Möglichkeit für euch abzustimmen über die Alben des Jahres und die Bücher des Jahres. Und deswegen sei es an dieser Stelle noch einmal erwähnt, ihr werdet nach der letzten Sendung, nach der letzten regulären Sendung, exklusive dieser Sendung kommen noch zwei danach und dann geht es los, dann kommen die Specials und die Specials haben natürlich zum einen den Grund, dass ihr eben abstimmen könnt, sonst habt ihr ja gar keine Gelegenheit dazu. Wir werden dann keine Alben mehr in diesem Jahr besprechen und auch keine Bücher mehr. Und wir werden dann auf unserer Homepage eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, wo ihr dann entsprechend abstimmen könnt. Wir werden den Link natürlich noch bekannt geben. Wir werden den Link in unseren Shownotes verlinken. Und wir werden den in der Sendung natürlich auch mehrmals erwähnen, sodass ihr die Möglichkeit habt, über euer Album des Jahres und über eure Bücher des Jahres abzustimmen. So, dieses Mal gibt es aber noch eine reguläre Sendung. Die nächsten beiden Sendungen sind auch noch regulär. Und weil das so ist, starten wir wie immer mit Gelesen. Und ich habe diesmal gelesen aus der Reihe Destined von Laura Meyer, Sommerregen. Da muss ich noch was dazu sagen. Laura Meyer und ich, wir folgen uns bei Twitter und zwar schon seit ziemlich langer Zeit und irgendwann kam ich dahinter, dass die liebe Laura Meyer auch Bücher schreibt. Das habe ich gar nicht gewusst. Und da dachte ich mir, naja, also wenn die Bücher schreibt und wir machen eine Kultursendung, was liegt da näher, als eines ihrer Bücher zu besprechen? Wir werden übrigens zwei besprechen, weil es sich um eine Reihe handelt. Dieses ist also sozusagen der erste Teil dieser Reihe. Dieser erste Teil dieser Destined-Reihe heißt Sommerregen. Und wir werden den zweiten Teil, der heißt Wetterleuchten, übernächste Sendung besprechen. Der zweite Teil, also der, den wir in der übernächsten Sendung besprechen, ist aus diesem Jahr, also aus dem Jahre 2019 und wird deswegen auch bewertet werden und geht deswegen auch in die Liste der Bücher des Jahres, über die ihr abstimmen könnt. Wir bleiben aber jetzt erstmal bei Sommerregen und zunächst einmal erzähle ich euch ein bisschen was über Laura Meyer. Die wurde nämlich 1984 in der Nähe von Frankfurt am Main geboren. Sie arbeitet in der Werbebranche, macht das also hier nur, wenn man so will, als Hobby, das sei an dieser Stelle schon mal erwähnt. Seit dem 6. Lebensjahr ist die Literatur ihre große Leidenschaft. Die große Liebe zum Fantasy-Genre begann im Alter von 12 Jahren. Nun, Sommerregen aus der Reihe Destined ist Laura Meyers erster Roman, der im Jahre 2015 erschien. Und ich sagte es ja schon, der Nachfolger heißt Wetterleuchten, der dann zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr erschien. Und den werden wir in der übernächsten Episode dieser Sendung besprechen. Nun, es geht in diesem Roman um Alice Stray, die eines Morgens nach dem Tod ihrer Schwester mit einem Filmriss in einer fremden Stadt in den Bergen Montanas aufwacht. Dort trifft sie auf den verschlossenen Dan, der sich um sie kümmert. Als in der verschlafenen Kleinstadt seltsame Dinge geschehen, über die niemand sprechen will, begeben sich die beiden auf die Suche nach der Wahrheit und geraten in eine obskure Geschichte, die nicht nur ihre Welt für immer verändern sollte. Hört sich schon mal spannend an. Es geht in diesem Roman zunächst einmal vordringlich um den Tod der Schwester Lou, also die Schwester von Ellie. Und es stellt sich im Laufe der Zeit heraus, dass es sich um so eine Art Traum zu handeln scheint, den unsere Protagonistin hier erlebt. Also eine Fantasiewelt, in die sie immer wieder eintaucht und die zu ihrer zweiten Realität wird. Ganz ähnlich wie Alice, ja genau die vom Wunderland, nur dass es in diesem Fall die Welt der Wächter ist. Was sind Wächter? Das möchte ich eigentlich gar nicht so richtig verraten. Das wird man im Buch erfahren, wenn man es liest. Nur so viel. In dieser zweiten Welt, in dieser anderen Realität, fühlt sich Ellie pudelwohl, denn sie trifft ja auf den schon erwähnten Dan. Und es kommt ihr vor, als würden die beiden sich schon seit Ewigkeiten kennen und seit Ewigkeiten in einer Wohngemeinschaft leben. Und selbstverständlich verliebt sie sich auch in eben jenen. Das gehört ja so ein bisschen auch dazu. Das ist auch in Ordnung. Und sie finden dann aber heraus, dass die beiden vor dem Ankommen in diesen Bergen Montanas einen Filmriss hatten und gehen nun dieser Sache auf die Spur. Und immer wird diese Traumrealität, von der ich gerade gesprochen habe, von der eigentlichen Realität unterbrochen. Und in dieser eigentlichen Realität enttrennt sie sich dann von ihrem Partner Rick, oder er sich von ihr, oder beide von beiden, wenn man so will. Ihre Freundin Joe zieht bei ihr ein, die nun auch immer mehr in diese Geschichte involviert wird. Und dann führen immer mehr Spuren zu ihrem Vater, der offensichtlich ein Wächter war, was auch immer das ist, aber alles wegen einer Liebe zu einer Nichtwächterin aufgab. Es erinnert natürlich sofort ein bisschen an Star Wars, aber Star Wars liegt in einem Wunderland und Wunderland heißt Slumbertown und die Jedis sind vielleicht die Wächter? Könnte sein, man weiß es nicht. Also nur um so ein paar Vergleiche zu ziehen, damit man so ungefähr weiß, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Nun, die Wächter sind mit unterschiedlich ausgeprägten Talenten ausgestattet. Und dann stellt sich die Frage, ob Lou, also die Schwester, die verstorben ist, überhaupt tot ist. Die natürlich eigentlich dann ja auch nach der Logik eine Wächterin sein müsste. Und dann, ja, dann geht es im nächsten Buch weiter, denn da geht die Geschichte eigentlich erst richtig los, wenn man so will. Also das Buch, was wir auch bewerten wollen und möchten, weil es eben aus diesem Jahr ist. Und ihr sollt das Buch ja auch lesen und deswegen erzähle ich an dieser Stelle nicht mehr von der Geschichte. Aber ich möchte noch ein bisschen über das Buch erzählen. Ich glaube, ich trete Laura nicht zu nahe, wenn ich sage, dass es sich hier nicht um ganz große Literatur handelt, was auch immer das ist. Aber es macht unheimlichen Spaß, dieses Buch zu lesen. Und das ist ja nun viel mehr wert als das meiste andere, wenn wir mal ehrlich sind. Man fängt sich nämlich tatsächlich an, für diese Geschichte zu interessieren. Was ich damit sagen will, ist, ich mag dieses Buch. Und das, obwohl ich nicht der weltgrößte Fan von Fantasy bin, das muss man ganz klar sagen. Nicht mal Terry Pratchett gelingt es, mich dauerhaft zu begeistern. Dieses hier hat mich begeistert. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, was für eine unfassbare Leistung es ist, dass das hier quasi neben dem eigentlichen Beruf geschrieben wurde. Man kann das gar nicht hoch genug werten. Natürlich würde mir noch die ein oder andere Sache einfallen, die man vielleicht kürzen könnte. Vielleicht würde man dann so die ganze Geschichte um ein Drittel straffen können, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur um ein Viertel. Könnte man mit Sicherheit machen, wenn man denn wollte. Ist aber gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist was ganz anderes. Das hier ist ein Buch für Menschen, die sonst gar nicht lesen. Ja, es ist ein Wälzer, das ist ziemlich dick, so als E-Book um die 1000 Seiten, aber das merkt man gar nicht, weil sich das so schnell wegliest, weil man so schnell in dieser Geschichte drin ist. Und eigentlich sind es ja sogar mehrere Geschichten, die hier so ein bisschen ineinander greifen, aber das müsst ihr selber lesen. Da möchte ich gar nicht so viel verraten. Nun, ich finde, dieses Buch, oder man muss ja fast sagen, diese Bücher kann man getrost zu Weihnachten verschenken an Menschen, die sonst gar nicht so viel Lust haben zu lesen. Und eigentlich ist das ein hübsches Märchen als Fantasy verkleidet. Und das ist eigentlich sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe unheimlich viel Freude gehabt, dieses Buch zu lesen. Wirklich. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es ist vielleicht auch mal so ein bisschen erfrischend und auch mal ein bisschen was anderes, als immer nur die anstrengenden Texte von den ach so großen Autorinnen und Autoren zu lesen. Es macht einfach Spaß, dieses Buch zu lesen. Wisst ihr, dieses Buch kann man, glaube ich, Menschen schenken, oder diese Bücher, kann man Menschen schenken, die das letzte Mal in der Schule Bücher gelesen haben und die so gar keine Lust auf Literatur haben. Die sind vielleicht jetzt auch schon, weiß ich nicht, vielleicht 40, vielleicht 35, vielleicht auch schon 50. Und denen legt ihr das unter den Weihnachtsbaum. Diesen Menschen. Die werden da, glaube ich, sehr viel Freude dran haben. Die werden das Lesen für sich entdecken. Ich glaube, dass diese Bücher Menschen zum Lesen bringen kann. Und ein größeres Kompliment kann man ja fast gar nicht machen. Wir werden, beziehungsweise wir haben dieses Buch natürlich auch verlinkt. Das heißt, wenn ihr auf unsere Homepage geht, dann haben wir natürlich die Homepage von Laura Meyer verlinkt und natürlich auch einen Link auf den Roman Sommerregen. Und da gibt es dann auch wiederum, glaube ich, einen weiteren Link oder ihr könnt das direkt dort kaufen, weil das natürlich alles in Eigenregie passiert, was hier so geschrieben wurde. Also wirklich geht hin und kauft dieses Buch. Ihr macht damit auf jeden Fall nichts Falsches. Und schenkt dieses Buch Menschen, die lange nicht gelesen haben, aber die, von denen ihr der Meinung seid, vielleicht sollten die mal wieder anfangen zu lesen. Das hier, das ist eine Einstiegsdroge in die Literatur, da bin ich mir ziemlich sicher. Also Sommerregen aus der Reihe Destined von Laura Meyer wird von mir jetzt nicht bewertet. Ich habe es ja eigentlich im Grunde bewertet, aber bewertet wird eben das Buch, was übernächste Woche von uns besprochen wird, beziehungsweise ja noch von mir besprochen wird. Und das geht dann auch in die Liste der Bücher des Jahres, die ihr dann wählen könnt ab Dezember. Und ich habe mich sehr gefreut, dieses Buch lesen zu dürfen. Wir kommen zu Gehört und wir kommen zu Dive und wir kommen zu dem Album Deceiver, was so viel heißt wie Betrüger. Dive ist eine Band aus Brooklyn in New York City, die 2011 gegründet wurde. Die Band besteht aus Zachary Cole Smith an der Gitarre und dem Gesang, der auch die Stücke komponiert und textet, Andrew Bailey an der Gitarre, Colin Caulfield an Bass, Keyboards, Gitarre und Gesang und Ben Newman am Schlagzeug. Nach der Veröffentlichung der drei Singles Sometime, Human und Geist, ja tatsächlich Geist, veröffentlichte die Band 2005 das Debütalbum. 2016 veröffentlichte die Band dann das zweite Album und jetzt im Jahre 2019, im Oktober, wurde das dritte Album Deceiver veröffentlicht. Nun, dieses Album wurde hauptsächlich von der Band selbst zusammen mit dem Produzenten Sonny Depery, der auch schon My Bloody Valentine oder Nine Inch Nails produzierte, produziert und 2019 in Los Angeles aufgenommen. Das Album ist die Fortsetzung des von der Kritik gefeierten Is the Is R aus dem Jahre 2016. Es ist das erste Album der Band, nachdem sich Sänger Zachary Cole Smith 2017 wegen seiner Drogenabhängigkeit in stationäre Behandlung begab. Die Behandlungs- und Erholungsphase von Smith soll laut Aussage der Band eine wichtige Rolle bei der Entstehung dieses Albums gespielt haben. Das Album soll der Soundtrack zu eben diesen Erlebnissen des Sängers sein. Nun, diese Band zeigt auf diesem Album eigentlich, was mit Gitarrenmusik im Jahre 2019 noch möglich ist. Es ist ja wirklich ein bisschen eigenartig im Moment. Gitarrenmusik ist ja so ein bisschen out. Gitarrenmusik ist nicht in, wenn man jetzt mal so ein bisschen vom Metal absieht, wo Gitarrenmusik natürlich eine große Rolle spielt. Aber ansonsten hat sich die Gitarre aus der Popkultur jedenfalls mehr oder weniger doch verabschiedet. Und diese Band macht das nicht. Die geht eben den anderen Weg und stellt die Gitarre, wenn man so will, in den Mittelpunkt. Und da es sich um die Erlebnisse des Sängers handelt, sagt Zachary Cole Smith, dass wir offensichtlich nicht in einer Zeit leben, in der man gute Laune hat oder fröhliche Lieder schreiben sollte. Und das machte er natürlich nicht. Aufgrund der Erlebnisse, die er nun mal hatte, besteht da natürlich auch kein besonders großer Grund dazu. wenn man so will, kann man den Sound so ein bisschen in den 90ern verorten, aber eben viel besser produziert. Also nicht dieses Lo-Fi-Gedöns von Pearl Jam oder Nirvana und all diesen ganzen Grunge-Bands, sondern natürlich ist das Ganze sehr viel sauberer produziert. Soll heißen Overdrive, ja, aber eben sauberer Overdrive. Also sauber produzierter Overdrive. Die Gitarren sind härter geworden als auf den Alben davor, was dann dazu führt, dass seine Stimme noch ein bisschen zarter, noch ein bisschen fragiler, noch ein bisschen gebrochener wirkt. Und natürlich sind es dunkle und düstere Themen, die dieses Album hauptsächlich ausmachen, was ja bei der Vorgeschichte auch kein Wunder ist, zum Teil aber eben auch sehr erhabene Momente. Und jetzt muss ich mal den Kollegen Andreas Müller von Radio 1 zitieren, vom Soundcheck, was ich sehr gerne mache, weil ich ihn sehr schätze. Es sind die heiteren Momente der Melancholie, die nur im Schmerz entstehen. Das ist ein wundervolles Zitat, das hat er sehr schön gesagt und das stimmt auch, weil dieses Album hat auch helle Momente und das sind diese heiteren Momente der Melancholie, die nur im Schmerz entstehen. Da hat er natürlich vollkommen recht und das ist natürlich eine grandiose Formulierung und dieses Album ist natürlich auch mal wieder so eine Art Therapie für den Sänger, also ähnlich wie bei Ghosteen von Nick Cave and the Bad Seeds. In diesem Fall geht es halt um die Überwindung dieser Drogensucht, die den Sänger umtreibt. Es wird eine Stimmung auf diesem Album geschaffen, die schon irrsinnig ist, das muss man schon sagen. Es sind sehr viele hübsche Gitarrenwände. Es ist eigentlich eine Musik, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, aber natürlich zeitgenössisch produziert, das ist ja klar, es geht ja auch gar nicht anders. Und es ist ein schönes Album, was zu den Blättern, die gerade von den Bäumen fallen, passt, sagt ebenfalls Andreas Müller. Dem schließe ich mich unumwunden an. Und weil das so ist, bekommt dieses Album ein Läuft. Jetzt werdet ihr fragen, warum kein Rennt. Ja, vielleicht reicht mir das nicht ganz. Vielleicht reicht die Gitarre dann doch nicht ganz, um mich vollends glücklich zu machen. Auch wenn ich natürlich sehe, wie sehr hier jemand gelitten hat. Ich bin auch gar nicht der Meinung, dass man unbedingt leiden muss, um ein tolles Album zu produzieren, um ein tolles Werk zu hinterlassen oder um irgendwas überhaupt zu hinterlassen. Das glaube ich gar nicht mal. Es ist ein wirklich gutes Album, was vielleicht noch mal so ein bisschen die 90er Jahre aufleben lässt, im zeitgenössischen Gewand, wenn man so will. Das ist mir aber für ein Rent nicht genug. Und wenn ich mir mal so überlege, welchen Alben ich so in diesem Jahr schon ein Rent gegeben habe, da muss ich mich natürlich auch an meinen eigenen Ansprüchen messen lassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür reicht es dann nicht. Und deswegen bekommt dieses Album von mir ein Läuft. Also Deceiver von Dive bekommt von mir ein Läuft. Wir kommen zum nächsten Album. Und das nächste Album ist 2020 von Richard Dawson. Richard Dawson wurde 1981 in Newcastle upon Tyne geboren. Er ist Folkmusiker, macht also eine Art von Musik, die wir hier gar nicht so furchtbar oft in der Sendung haben. Sein 2014er Album Nothing Important fand großen Anklang. Auch das Nachfolgealbum aus dem Jahre 2017 erhielt ähnlich gute Kritiken und wurde bei The Quietus als Album des Jahres ausgezeichnet. 2020 ist das bereits sechste Soloalbum von Richard Dawson. Das Album ist eine äußerst zeitgemäße Studie über Großbritannien und speziell England, die diese turbulente und trostlose Zeit für dieses Land aufdeckt, wenn man so will. Ein Inselstaat mit einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs. Und genau das passiert auf diesem Album. Genau darum geht es. Volkslieder, sagt Richard Dawson, sind eine Art kommunaler, ritueller Verständigung. Richard Dawson ist selbst im doch oft so exzentrischen Vereinigten Königreich immer noch ein Außenseiter. Die Lieder sind Geschichten von alten Erzählweisen und das ist nun mal nicht jedermanns und jeder Fraus Sache, nicht mal in England. Und obwohl er auch schon mal auf dem Titelbild der Zeitschrift The Wire war, hatte er nie mit einem seiner Alben auch nur einen Ansatz von größerem Erfolg. Angefangen hat er mit Liebesliedern, aber davon habe er so wenig Ahnung, sagt er, dass das alles laut eigener Aussage ganz furchtbar war, deswegen hat er damit auch aufgehört. Er leidet unter einer relativ seltenen Augenkrankheit, bei der sich die Netzhaut spaltet und das hat zur Folge, dass er nicht über Dinge singt, die er sieht, sondern er singt Geschichten, er singt über Menschen. Er singt über andere. und über Ereignisse. Und er singt bis jetzt jedenfalls oft über die Erlebnisse anderer Menschen aus vergangenen Zeiten. Um diese Geschichten erzählen zu können, bedarf es einer sehr, sehr intensiven Recherche. Und das hat er auch gemacht. Er hat jedes Mal sehr, sehr intensiv nachgeforscht und sehr viel intensiv recherchiert, um seine Alben sozusagen lyrisch auf die Beine stellen zu können. Diesmal war das alles ein bisschen anders. Diesmal hat er nicht von vergangenen Zeiten gesungen, sondern von Ereignissen der Gegenwart. Und auch diesmal hat er dafür wieder intensiv recherchiert. Er hat nämlich Geschichten, die ihm seine Fans während der Tourneen erzählt haben, auf diesem Album mal einfach zusammengepackt und versammelt und die vertont. Es sind sozusagen kleine Miniaturen, die aber dermaßen unerbittlich und klar sind, dass es keinen Morgen gibt. 2020 handelt von kleinen Tragödien, die zutiefst freilegen, wie verstört und unsicher dieses Land ist, in dem er lebt und wirkt. Interessant ist auch noch, dass er alle Instrumente auf diesem Album selbst spielt. Und andere wären dazu, glaube ich, auch gar nicht in der Lage, weil es ist schon Folk, der ein bisschen komplexer ist als das, was man normalerweise vom Pop gewohnt ist oder auch vom Folk gewohnt ist. Also statt der üblichen 3 bis 4 Töne, die man so hört, oder Akkorde, hört man hier irgendwie, hat man jedenfalls das Gefühl, ein paar tausend Töne. Und man hat hier auch teilweise typische Prog-Rock-Akkorde, die man wiederfindet. Also das ist dann doch schon noch ein bisschen was anderes. Man findet auch so ein paar abgefahrene, übersteuerte Gitarrenakkorde mit typischer Folk-Attitüde auf diesem Album. Und das könnte dann vielleicht auch gar kein anderer spielen, außer ihm selbst. Nun, auf diesem Album geht es unter anderem, zum Beispiel, erzählt er von einem Sozialarbeiter, der sich morgens die Krawatte bindet und es fühlt sich an, als lege er sich einen Strick um den Hals. Es geht also um Ekel. Es geht um nicht da sein wollen. Und wir, was machen wir? Wir hören zu. Es sind Texte, die so dermaßen messerscharf und fies auf die 12 hauen, dass die Menschen in England auch dieses Album wieder gar nicht mal so gerne mögen. Und das will ja schon was heißen. In einem anderen Song geht es um eine kurdische Familie, die in der Hochparterre wohnt und dann wird ein Ziegelstein durch das Fenster geworfen. Die Polizei weiß auch, wer es war, macht aber nichts. Und dann singt er in diesem Song an einer Stelle: Es ist ganz schön einsam in Mittelengland. Und dann sitzt man da und denkt, wow. Und das muss man natürlich auch erstmal texten. Diese Bitternis muss man natürlich auch erstmal in Lyrik kleiden. Und ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen gibt, so ein Pendant im deutschsprachigen Bereich. Mir würde da höchstens Franz Josef Degenhardt einfallen, der sowas natürlich ein bisschen anders, natürlich im deutschsprachigen Raum mit der entsprechenden Attitüde, aber so ein bisschen im Ansatz konnte er sowas. Wenn er es auch wiederum ein bisschen anders gedreht hat, muss er ja auch, ist ja eine andere Sprache und eine andere Kultur, aber ja, also Franz Josef Degenhardt war auch durchaus in der Lage, dieses Bittere in den Vordergrund zu stellen und die Leute damit zu verstören und zu verärgern, zu Recht. Und das macht er hier eben auch. Er schafft eine Stimmung, bei der man wirklich erahnen kann, was die klugen Leute in diesem Land, in diesem England, gerade so empfinden und was da gerade so los ist. Das ist eigentlich eine Sozialstudie, dieses Album. Es ist ganz fantastisch. Ich zitiere nochmal Andreas Müller, habe ich ja gerade eben schon mal gemacht, mache ich jetzt nochmal. Alles auf diesem Album ist furchtbar, aber toll. Das trifft es. Das trifft es wirklich. Und sowas kenne ich sonst überhaupt gar nicht in diesem Ausmaß. Sowas habe ich bis jetzt überhaupt noch nicht gehört. Das ist eine ziemlich irre Mischung, die hier so aufeinander knirscht, muss man ja fast schon sagen. Es knirscht nämlich auch richtig schön. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum das in England nicht ganz so gut ankommt, weil vielleicht will man das dann auch im Moment einfach auch gar nicht mehr hören. Vielleicht will man auch gar nicht mehr mit diesen ganzen Dingen konfrontiert werden. Vielleicht ist man auch ein bisschen müde in England. Wer weiß. Ich möchte euch dieses Album ans Herz legen. Ich möchte wirklich, das ist ein Album, das möchte ich gerne jedem vorspielen. Zumindest möchte ich wissen, was die Menschen davon halten. Also es wäre mir schon sehr wichtig, dass die Menschen sich mit diesem Album auseinandersetzen und mir dann sagen, was haltet ihr eigentlich von diesem Album? Und das könnt ihr gerne mal bei Instagram machen oder das könnt ihr gerne auch bei Twitter machen. Ihr könnt uns bei Facebook schreiben, was ihr davon haltet. Wir sind ja überall vertreten in diesen ganzen Social-Media-Geschichten. Erzählt mir mal, was ihr von diesem Album haltet. Ich bin der Meinung, dieses Album rennt. Also auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, bekommt das Album 2020 von Richard Dawson von mir ein Rent. Und was haltet ihr von diesem Album? Das würde mich wirklich interessieren. Hört euch mal dieses Album an, es ist bei Spotify und bestimmt auch bei Apple Music und allen anderen einschlägigen Streaming-Plattformen zu hören. Hört euch dieses Album mal an und sagt mir, was ihr von diesem Album haltet. Von 2020 und Richard Dawson. Wir kommen zu einem Album, was auch ein ganz besonderes Album ist, weil es in einer Sprache geschrieben ist, und das kommt sehr selten vor, die im internationalen Rock-Pop-Bereich wirklich ganz selten vorkommt. Noch viel seltener als Deutsch, und das ist Dänisch. Wir kommen zu einer dänischen Band und wir kommen zu Efterklang. Efterklang hat ein neues Album veröffentlicht in diesem Jahr, im Jahre 2019, und dieses Album heißt Altil Sammen, was so viel heißt wie für immer zusammen. Nun, Efterklang ist überraschenderweise eine dänische Indie-Band aus Kopenhagen, die im Dezember 2000 gegründet wurde. Bisher haben sie 4 Studioalben veröffentlicht und 2 EPs. Nun, die Band bestand ursprünglich aus 5 Menschen, darunter natürlich der Sänger Casper Clausen und auch Rune Mölgau, aber letzterer ist nicht mehr fester Bestandteil der Band, sondern trägt gelegentlich noch zum Songwriting bei. Sowohl bei Studioaufnahmen als auch bei Live-Auftritten wird die Band allerdings durch eine Reihe von weiteren Gastmusikern ergänzt. Nun, 7 Jahre mussten die Fans von Efterklang auf ein neues Album warten und nun war es also endlich wieder soweit. Die dänische Band, die ihren Wohnsitz mittlerweile in Berlin hat, vermischt auf diesem Album akustische und elektronische Klangwelten und am Ende kommt dabei etwas raus, was man wohl Dream Pop nennen darf. Und über allem schwebt diese Stimme von Casper Clausen, wie immer, das war auch schon immer so, das ist eine sehr markante Stimme, ich komme da gleich noch drauf. Das Cover des Albums mit diesen schwebenden Steinbrocken illustriert die Musik auf diesem Album, finde ich jedenfalls ziemlich passend. Und selbst wenn man kein Dänisch versteht, die melancholische Grundstimmung der Songs erschließt sich den HörerInnen, finde ich jedenfalls, recht schnell. Viel verändert haben sich Efterklang nicht. Das heißt, der Sound, den sie in den vergangenen Jahren hatten, den haben sie auch auf diesem Album. Und Fans dieser Band werden dieses Album mit Sicherheit mögen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es noch nicht genügend Menschen gibt, die diese Band kennen. Nun, wie ich schon gesagt habe, ist das gesamte Album in dänischer Sprache, das hat echt Seltenheitswert. Und trotz dieser dänischen Sprache fühlt man sich ein bisschen an Coldplay erinnert und das liegt an dem Sänger. Wegen der Stimme von Casper Clausen und wegen dieser Art der Kompositionen vielleicht auch, wegen der Melodieführung. Nun, Efterklang gibt es ja schon ziemlich lange, eben seit dem Jahr 2000. Die müssen sich da also gar nicht irgendwie hinter Coldplay verstecken. Es ist ein bisschen Coldplay in melancholischer. Nun ist es hier oben in Schleswig-Holsteins Norden und natürlich auch in Dänemark dunkler als im Rest der deutschsprachigen Welt. Da kann man dann schon mal melancholische Dinge schreiben. Auch das ist Musik für fallende Blätter. Mir gefällt diese Formulierung wirklich sehr. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Das ist Musik für hübsch dunkle Tage, Pop für hübsch dunkle Tage. Und das, finde ich, ist in der heutigen Zeit genauso selten wie die Gitarrenmusik. Gute Gitarrenmusik ist selten geworden, findet im Pop nicht mehr so häufig statt. Und guter, anspruchsvoller Pop ist auch selten geworden. Den sucht man in letzter Zeit auch vergeblich, finde ich. Also dieses Elaborierte, dieses Anspruchsvolle im Pop. Ja, es gibt immer noch so Bands wie Bon Iver und so. Das ist dann aber wieder ganz was anderes. Das ist dann doch sehr viel avantgardistischer, um ja fast schon im Mainstream ankommen zu können. Aber man kann ja ruhig musikalisch dem Menschen zugewandt sein, also sozusagen nicht so überkomplex sein und trotzdem elaborierte Musik machen. Peter Gabriel konnte das auch immer ziemlich gut. Und in diesem Fall, finde ich, ist das auch wirklich gelungen. Es ist kein Meisterwerk, aber es ist ein wirklich, wirklich gutes Album. Also für alle, die das in letzter Zeit vermisst haben, so eine Art, ja, diese wunderschöne Mischung aus Elektronik und echten Instrumenten im schönen Einklang. Das ist euer Album. Das ist euer Album. Man fühlt sich musikalisch fast ein bisschen an die späten 80er erinnert, als es ihn nämlich noch gab, diesen guten Pop, der anspruchsvoll war, der aber eben Pop war, den man trotzdem in den Charts hatte. Und Efterklang machen das. Und sie machen das ziemlich toll. Ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Album. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Album, was man dann doch eher im Herbst hört. Ist vielleicht so ein bisschen zeitgebunden. Also das ist vielleicht so, weil es da doch so ein bisschen melancholische Töne anschlägt. Das ist vielleicht eine Sache, die dazu führt, dass man das vielleicht nicht gerade im Frühling und im Sommer hört. Aber es ist ein qualitativ hochwertiges Album. Es ist kein Meisterwerk. Ich habe es sehr gerne gehört. Und auch dieses Album bekommt deswegen ein wohlgemeintes und liebgemeintes Läuft von mir. Also, auch für Altier Sum von Efterklang gibt es ein Läuft. Und somit hatten wir auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt in dieser Sendung zweimal Läuft und einmal Rennt. Und sind damit ans Ende dieser Sendung angekommen. Und ich möchte natürlich nicht versäumen, auf die Themen der nächsten Sendung hinzuweisen. Und da geht es um ein Buch, worauf ich mich sehr lange gefreut habe und wo ich schon ganz gespannt bin und aufgeregt bin. Ich werde mich also nächste Woche einen Tag wahrscheinlich hinsetzen und die Rückkehr nach Polen lesen von Emilia Smechowski. Da freue ich mich richtig drauf. Ich werde Spiritual Instinct gehört haben von der Band Alcest. Ich werde Beneath the Eyrie gehört haben von den Pixies. Und ich werde Fly or Die Part 2 gehört haben von Jamie Branch. Darauf könnt ihr euch freuen. Mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.